Das ist ja immer so ein bisschen diese Krux, ne? Corporate Branding versus Personal Branding. Personal Branding greift immer dann, wenn man den Menschen in den Vordergrund stellt. Wenn man es wirklich ernst meint mit Personal Branding und mit einer strategischen Kommunikation und einer strategischen Sichtbarkeit, ist die Zielgruppe wichtiger als das, was ich am Ende erreichen möchte. Wir sind die Plattform, wir gestalten die Plattform, Algorithmen reagieren auf Aktivitäten und wir sind die UserInnen, die die Aktivitäten vorgeben.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Welt, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken, nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Christina Richter. Christina ist Gründerin und Geschäftsführerin des Personal Branding Institute. Nach mehr als 10 Jahren Erfahrung in Agentur, Mittelstand und Großkonzern in den Bereichen wie PR, Unternehmenskommunikation und Social Media berät sie seit 2015 Unternehmen aus aller Welt rund um Personal Branding und Corporate Influencer Strategien. Von Christina wollte ich deshalb im Podcast einmal wissen, welchen Stellenwert Personal Branding in der Arbeitswelt heute einnimmt und warum es besonders auch für Führungskräfte zu einem entscheidenden Karrierethema wird. Christina berichtet von den Do's und Don't-Do's des Personal Branding. Wir sprechen über Mythen der Selbstvermarktung und wie es uns gelingen kann, die Authentizität in der Eigendarstellung zu behalten. Ja, mich hat das Gespräch mit Christina sehr begeistert, weil sie wirklich konkrete Tipps und Strategien teilt und gleichzeitig auch beschreibt, wie wir mit Ängsten und auch Unsicherheiten umgehen können, die irgendwie auch Teil eines Personal Branding Prozesses sein können. Ich wünsche jetzt erstmal ganz viel Freude bei unserem Gespräch. Das ist Leading Well heute mit Christina Richter vom Personal Branding Institute. Christina, ich bin heute früh mit LinkedIn in den Tag gestartet und ich dachte, ich eröffne mal unser Gespräch damit. LinkedIn ist ab und zu mein nicht so achtsamer Morgenbegleiter und ich habe schon überlegt, so, ob man da mal was dran verändern kann. Darüber können wir auch gleich mal sprechen. Aber was bringt mich so ein bisschen dazu? Ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen wie beim Sport, ne? So Dinge, die wachsen sollen, die sollte man regelmäßig tun, und das beherzige ich irgendwie auch bei LinkedIn, und trotzdem merke ich, ist es natürlich was so ein bisschen auch das eigene Leben und manchmal auch den Morgen beeinflussen kann. Und ich bin total neugierig, von dir mal zu hören, hast du so eine Routine für dich entwickelt, was so Personal Branding insgesamt angeht? Ich meine, bei dir ist ja vielleicht viel, viel mehr als auch noch LinkedIn, bei mir im Zweifel auch, ne? Aber gibt es so eine Routine für dich? Wie machst denn du das?
Also mein Morgen fängt auch mit LinkedIn an. Da kann ich dich schon mal beruhigen. Wobei das wahrscheinlich wenig überraschend ist in meinem Kontext. Aber ich habe festgestellt, wenn ich meinen Morgen direkt mit LinkedIn starte, bevor ich an meine eigentlichen Aufgaben, To-Dos und Tasks für den Tag gehe, dann habe ich schon ein bisschen was beigetragen zu meiner Sichtbarkeit. Ich habe schon ein wenig genetzwerkt. Ich habe schon ein wenig zur Sichtbarkeit anderer Menschen beigetragen. Und es lässt mich mit einem sehr positiven Vibe in den eigentlichen Tag starten, weil ich habe schon etwas für meine Sichtbarkeit getan. Und damit strugglen ja tatsächlich sehr viele Menschen, da so eine Kontinuität reinzubringen. Und damit hast du eigentlich genau den schwierigsten Aspekt von Personal Branding angesprochen, Benjamin. Es ist wirklich dieses kontinuierliche am Ball bleiben, sich eine eigene Routine etablieren. Und das kann für manche bedeuten, in den Tag mit LinkedIn zu starten. Für andere kann das bedeuten, das irgendwo zwischendurch als Termin im Kalender zu haben. Das muss im Grunde jeder für sich selbst entscheiden, ähnlich wie mit dem Sport. Aber mein Tag fängt morgens mit LinkedIn an, fast jeden Tag. Und das ist ein gutes Gefühl, weil wenn ich dann in meinen eigentlichen Tag starte, habe ich schon was gemacht. Und das ist gut. Und dann habe ich nicht den ganzen Tag dieses Gefühl, ich müsste ja mal, ich könnte ja mal, ich sollte ja mal, sondern ich habe schon.
Du hast schon, ne? Also man hat für sich so ein bisschen so, ich habe gerade so das Gefühl, so kleiner Dopaminkick, ne? Also so die erste Checkbox erledigt. Einer guten Gewohnheit fühlt sich ja oft auch gut an. Und ich dachte auch gerade, so dieses erste Mysterium, was wir ja schon so auflösen, ist das so, wir brauchen jetzt alle so einen viralen Post, ne? Oder wir müssen irgendwo mal in so einer großen Zeitung sein, irgendwie einmal im Jahr, ne? Oder bei einem großen Podcast. Und dann hat sich so unser Personal Branding für die nächsten 12 Monate erledigt, ne? Oft fühlt sich's ja so ein bisschen so an, alle hechten so den großen Zahlen hinterher, so ein Lucky Shot, und das reicht dann erstmal für die nächsten Monate. Das ist es ja nicht. Es klingt schon nach kontinuierliche Arbeit, bestimmt auch ein bisschen harte Arbeit, und wir wollen da heute mal eindringen, wie man das vielleicht irgendwo auch für sich gestalten kann, ne? Natürlich irgendwo, dass es auch gut passt, dass es vielleicht irgendwie auch zu den eigenen Zielen passt. Und bevor wir das mal machen, finde ich aber, ist so Personal Branding so als Thema, was oben drüber schwebt, irgendwie finde ich immer noch so ein bisschen was manchmal belegt ist, in Anführungsstrichen. Also etwas, wo es vielleicht Vorurteile gibt, ne? Wo nicht jeder oder jede nur eine persönliche gute Meinung zu hat. Und gerade du, die sich natürlich da hauptberuflich mit beschäftigt, da bin ich total gespannt, mal zu hören, begegnen dir heute noch viele Vorurteile, so nenne ich es mal in Anführungsstrichen, was so Personal Branding betrifft, Sinn und Zweck von Personal Branding, ne? Warum, weshalb man Personal Branding macht, gibt es da noch was dir so über den Weg
läuft? Jeden Tag. Von das ist nur was für Selbstdarsteller, das ist nur eine reine Me, Myself and I Show. Also dieses Personal Branding und LinkedIn, das ist ja wirklich nicht das Richtige für mich und das brauche ich alles nicht. Höre ich jede Woche und merke dann, wenn ich aber ein bisschen tiefer nachhake und einsteige in das Thema, dass es oftmals auf Halbwissen basiert und auf dem, was ich so sehe, vor allen Dingen auf LinkedIn und von dem ich glaube, dass das Personal Branding ist. Und dann versuche ich immer so ein bisschen den Bogen zu spannen hin zu, erstens, Personal Branding ist nicht gleich LinkedIn. Das ist viel mehr als das. Das fängt in ganz kleinem Rahmen an. Das fängt im eigenen Team, in der eigenen Abteilung, im eigenen Fachbereich an. Und dann geht es so langsam aus dem eigenen Unternehmen raus, in die Branche, dann vielleicht sogar branchenübergreifend, bis hin auf die großen Bretter, die Welt bedeuten. So. Und Personal Branding ist auch für jeden was anderes. Weil darum geht es ja. Es geht ja darum, sich und seine eigenen Qualitäten, Qualifikationen und seine persönlichen Werte nach draußen sichtbar zu machen. Und das, was ich zum Beispiel auf LinkedIn beobachte, ist manchmal das komplette Gegenteil von dem. Und nur weil Menschen sichtbar auf LinkedIn sind, heißt es nicht, dass sie eine starke Personal Brand haben. Denn wenn ich heute so durch meinen Feed scrolle, sehe ich sehr viele identische Postings, identische Visuals, so eine fette Einzeilen-Überschrift, dasselbe Format, derselbe Stil und manchmal sogar dieselben Inhalte, ein bisschen anders formuliert. Und ich frage mich dann immer, okay, aber was ist jetzt dein Mehrwert oder was ist das, was dich von allen anderen unterscheidet? Und wenn ich das nicht erkenne, dann hat das für mich nichts mehr mit Personal Branding zu tun. Das ist ein Thema, was ich dann versuche aufzudecken. Und das zweite ist dieses Me, Myself and I. Für mich ist Personal Branding ein Kommunikationstool, mit dem ich Themen, die mir wichtig sind, nach draußen kommunizieren kann. Und über diese Themen werde ich als Experte oder Expertin sichtbar oder als jemand, der wirklich passionate zu einem bestimmten Thema ist. Und ich bin schlussendlich eine Fürsprecherin für meine Themen. Das heißt natürlich, dass man mich sieht, wenn ich dazu etwas poste oder auch wenn ich auf der Bühne irgendwo stehe und darüber spreche. Aber es dreht sich nicht um mich, sondern es dreht sich im Fokus, wenn es gut gemacht ist, um das Thema. Und ich bin die Fürsprecherin für dieses Thema. Und das sind so zwei Punkte. Damit ziehe ich dann oftmals den Kritikern den Zahn oder zumindest so weit, dass sie anfangen zuzuhören und offener sind und auch dieses Negative, so ein bisschen dieses Vorurteil ablegen zum Thema Personal Branding. Aber schlussendlich sind das so Gespräche, die führe ich regelmäßig, immer und immer wieder. Und das zeigt mir auch, dass viele gar nicht verstanden haben, was hinter Personal Branding eigentlich tatsächlich steckt und vor allen Dingen, was sie dann auch daraus machen können. Viele sehen halt, aha, da sind Leute auf LinkedIn, die sind jetzt sehr sichtbar geworden, das funktioniert für die, also mache ich das auch mal so und fangen dann an, etwas zu kopieren, ohne dabei wirklich zu überlegen, schaffe ich es damit jetzt aber, Menschen im Kopf zu bleiben, zu dem, was mich wirklich ausmacht und was mich auch von anderen unterscheidet, die zu demselben Thema sprechen. Und das sind immer so Gespräche, wo ich dann merke, okay, so, jetzt habe ich dich. Und jetzt fängst du an, auch so ein bisschen interessierter zu sein und ein bisschen offener zu sein. Und dann geht's eigentlich wirklich los, dass wir über das Thema Personal Branding und was macht dich eigentlich aus und wie kannst du dich auch oder wie kannst du dir eine eigene Personal Brand aufbauen. Und dann wird's in der Regel richtig interessant.
Kann ich total gut nachvollziehen, ne? Also einerseits muss ich sagen, ich habe mich teilweise ein bisschen ertappt gefühlt, als du gerade so ein bisschen berichtet hast, was du bei LinkedIn siehst. Und gleichzeitig dachte ich mir bei genau diesem Punkt, das Thema nach vorne stellen, wo ich dachte so, okay, puh, nee, doch, das ist mir schon insgesamt dann doch sehr, sehr wichtig, ne? Und ich glaube, auch über die Jahre findet man dann mehr und mehr die eigene Stimme und weiß natürlich, was dabei hilft, vielleicht irgendwo auch so ein Thema nach vorne zu stellen. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, für Menschen, die sich gerade erst mit Personal Branding beschäftigen. Ne? Ich habe jetzt irgendwo auch mal so ein Szenario im Sinn, ne? Sagen wir mal, Führungskraft aus einem Konzern und wir alle merken gerade, mehr und mehr Konzerne geben da vielleicht irgendwo auch so ein bisschen Gas und probieren, Menschen in die Sichtbarkeit zu bekommen. Man nennt das heutzutage Corporate Influencer vielleicht und eine Führungskraft interessiert sich dafür. Ne? Mal dieses Szenario. Wenn diese Führungskraft zu dir kommt oder vielleicht auch Unternehmen zu dir kommen, was sind denn so die häufigsten Absichten, warum sie sich mit Personal Branding beschäftigen wollen? Also was nimmst du so wahr? Gibt es da so ein paar Muster, warum auch Unternehmen oder vielleicht auch einzelne Führungskräfte sagen, ich habe jetzt Lust, mich mehr mit Personal Branding zu beschäftigen?
Ja, auf jeden Fall. Es sind verschiedene, aber dann am Ende doch auch immer sehr ähnliche Absichten. Zum einen, weil man das halt gerade so macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also sprich, wenn Führungskräfte andere Führungskräfte sehen, die an ihrer eigenen Sichtbarkeit arbeiten und damit offensichtlich irgendwie auch einen Nerv der Zeit treffen oder einen Nerv ihrer Zielgruppe, dann macht mich das natürlich neugierig und dann möchte ich auch wissen, wie machen die das und wie kann ich das auch machen. Dann ganz großes Thema Fachkräfte, also generell Mitarbeitende. Ich glaube, dass da auch noch sehr viel Potenzial unangetastet ist. Und gerade da wäre es eben auch wichtig, dass Unternehmen sich einmal anschauen, okay, was machen andere und wie machen es andere? Und das ist per se auch nicht falsch. Also ich musste schmunzeln, als du meintest, du hast dich ein bisschen ertappt gefühlt. Das ist ein völlig menschliches Verhalten, dass wir erstmal schauen, was machen eigentlich andere? Aha, das scheint ja gut zu laufen, also probiere ich das auch mal aus. Und dann aber kommt sozusagen diese Sonderaufgabe, sich einmal zu überlegen, okay, das ist jetzt das, was andere machen. Jetzt habe ich mir mal angeguckt, wie das geht. Jetzt muss ich aber auch gucken, wie kann ich das für mich und mein Unternehmen neu aufsetzen und neu interpretieren, sodass ich eben nicht eine Kopie von jemand anderem bin, sondern eben auch eine eigenständige Kommunikationsstrategie haben. Aber definitiv Mitarbeitende finden und suchen, das ist so ein riesengroßes Thema. Und ich glaube, ein weiteres Thema bei Führungskräften ist auch ganz klar, sich als Kapitän des Schiffes Unternehmen auch wirklich vorne hinstellen zu können und bestimmte Botschaften nach draußen tragen zu können und ganz klar auch die Ziele des Unternehmens nach draußen zu kommunizieren und nicht nur nach draußen, sondern auch nach drinnen, weil natürlich Mitarbeitende auch auf LinkedIn vertreten sind und oftmals ihren Führungskräften auch folgen. Ich glaube, das sind so die drei meisten Argumente, die ich aktuell höre, wenn es darum geht, hey, wir möchten gerne uns mit dem Thema Personal Branding näher beschäftigen. Wie geht das? Wie können wir das machen? Und das ist meiner Meinung nach auch ein guter Ansatz, um sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, total. Und ich finde es total bereichernd, für sich auch diese Klarheit zu haben, also aus welcher Überzeugung mache ich das überhaupt auch, weil das natürlich im besten Fall, wenn es natürlich irgendwie, ich nenne es jetzt mal irgendwie auch eine ernst gemeinte Zielstellung für mich ist, ne? Also nicht so im Sinne von, ich gehe jetzt irgendwie auf Like-Suche, ne? Und will nur persönliche Bestätigung haben. So. Ich glaube, das kann natürlich auch immer so ein Antreiber sein, aber wenn es wirklich darum geht, mal dieses Beispiel, wie bekomme ich das Unternehmen positioniert oder wie bekomme ich vielleicht bestimmte Botschaften aus meiner Führungsrolle heraus oder fürs Unternehmen vielleicht auch sichtbarer gemacht. Das sind ja verständliche Zielstellungen, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig merkt man natürlich, dass es auch sehr, sehr stark um Sichtbarkeit geht. Ne? Also sehr, sehr stark darum, wie bekomme ich das, was ich sagen möchte, an möglichst vielleicht sogar viele relevante, natürlich irgendwo auch Menschen kommuniziert. Und da ist natürlich schon wichtig, dass die Art und Weise, wie ich es mache und das, was ich sage, dass das irgendwie auch passt. Und da komme ich so ein bisschen vielleicht zu so einem 101 von Personal Branding. Ne? Wenn ich jetzt überlege, ich möchte die Sichtbarkeit werden und so ein paar dieser Fragen hast du schon irgendwie auch eingeleitet. Womit sollte ich denn da überhaupt beginnen? Ne? Also worüber sollte ich mir im Klaren werden? Was sind denn so ein paar erste Fragen, die ich mir stellen würde oder die du vielleicht irgendwo auch deinen Klienten stellst, um mal so diese initiale Sichtbarkeit oder initiale Klarheit auch und Orientierung erstmal zu bekommen? Ja.
Also schlussendlich, gerade als Führungskraft, sollte ich mich nie komplett vom Unternehmen abkoppeln. Und das ist ja immer so ein bisschen diese Krux, ne? Corporate Branding versus Personal Branding. Personal Branding greift immer dann, wenn man den Menschen in den Vordergrund stellt. Corporate Branding kann zum Beispiel auch sein, wenn man generell Unternehmensgeschichten erzählt oder die Produkte in den Vordergrund stellt oder die Dienstleistungen in den Vordergrund stellt, die Ziele, vielleicht die Märkte. Und in dem Augenblick, wo ich eben mich auf Personal Branding fokussiere ich mich auf einzelne Menschen. So, und die Führungskraft ist natürlich immer die naheliegendste Person und schlussendlich haben wir das auch schon immer gemacht. Also PR vor 20 Jahren war auch Fokus Mensch, Fokus den Vorstand, den Geschäftsführer in die Medien, die klassischen Medien sichtbar machen. Und da ging es auch immer schon darum, was sind die Ziele des Unternehmens? Wie kann ich die Ziele des Unternehmens runterbrechen in einzelne Botschaften oder in einzelne Themen? Und wie kann ich diese Themen dann bespielen? So, ein aktuell sehr modernes Thema ist zum Beispiel Nachhaltigkeit. Wenn eines meiner Unternehmensziele ist, unser Unternehmen in 2024 auf der Nachhaltigkeitsagenda, um XY Schritte nach vorne zu bringen, dann könnte ein Fokusthema eines Geschäftsführers oder eines Vorstands das Thema Nachhaltigkeit sein. So, dann müsste man überlegen, okay, was sind denn deine persönlichen Ziele als Führungskraft im Unternehmen, um dieses Ziel Nachhaltigkeit zu erreichen? Und dann kann man daraus einzelne Botschaften ableiten. Dann kommt es immer auch so ein bisschen drauf an, ne, was bist du für ein Typ Mensch? Was bringst du für Werte mit ins Unternehmen? Wie korrelieren die Werte, die dich ausmachen als Mensch, auch mit den Zielen und den Werten deines Unternehmens? Und dann fangen wir im Prinzip so ein bisschen an, darum Themen zu stricken, die dann schlussendlich wieder runtergebrochen werden können auf einzelne Content-Formate, auf einzelne Content-Pieces, die dann wieder aufgeteilt werden können auf beispielsweise LinkedIn-Posts oder auf Vorträge und Keynotes auf klassischen Bühnen oder in Gastbeiträge oder Interviews in klassische Medien. Und im Endeffekt geht es wirklich darum, eine Art Fahrplan zu schaffen. Und die Grundlage für Führungskräfte ist eigentlich immer, und das ist auch das Pragmatischste oder die pragmatischste Herangehensweise, was sind denn deine Ziele fürs Unternehmen im laufenden Jahr? Und diese Ziele dann eben runterbrechen. So, und vielleicht hast du im Unternehmen das Ziel Nachhaltigkeit, dann nehmen wir noch ein zweites, ja fast schon Buzzword, Diversity. Dann hast du vielleicht Markterweiterung oder Produkt, dann Erweiterung des Produktportfolios oder. Und daraus kannst du dann unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Themen ableiten. Und das ist im Prinzip so die Herangehensweise, wie ich auch auf das Thema schauen würde, gerade in Bezug auf eine Führungskraft.
Ich finde so Ziele und Ziele zu setzen immer total schlüssig und was mir da auch im Sinn kommt, ist natürlich auch, wie messe ich am Ende, ob ich diese Ziele auch für mich erreiche natürlich und ich finde, dass das eigentlich fast so mit der wichtigste Punkt ist, weil wie messen wir denn für uns Erfolg auch im Kontext von Personal Branding, da ich oft das Gefühl, wenn man es ja wirklich super intuitiv machen würde, schauen sich vielleicht die Leute an, wie viele Posts sind viral gegangen, ne? Also wie viel Reichweite habe ich bekommen, wie viele Klicks, wie viele Likes und würde das vielleicht irgendwie einmal durchzählen und sagen so, hey, im März war es ein bisschen mehr als im Februar und im Februar ein bisschen mehr als im Januar. Aber gerade wenn du natürlich super inhaltliche Ziele vielleicht irgendwo auch Richtung verfolgst, gibt es ja vielleicht ganz, ganz andere Metriken, die du messen wollen würdest. Wenn du so erfolgreiches Personal Branding messbar machen möchtest oder vielleicht irgendwo auch mit Klienten darüber sprichst, woran sollte man das eigentlich festmachen, ob es erfolgreich ist, ob es wirkt, ob Personal Branding für mich vielleicht als Führungskraft oder als Unternehmen auch wirkt?
Wenn wir jetzt von den Standarddefinitionen, was einen viralen Post ausmacht, an das Thema rangehen, habe ich tatsächlich in meiner gesamten Karriere, ich selbst, noch nie einen viralen Post gehabt. So. Und trotzdem erreiche ich meine Ziele. Das heißt, meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, sich zwei Arten von KPIs zu setzen. Einmal die LinkedIn-KPIs, also wie viel Engagement habe ich auf meinen Content, wie viele Follower gewinne ich, wobei ich die Followerzahlen nicht als relevantes KPI ansehen würde. Denn spätestens vor einem Jahr haben wir ja gemerkt, dass LinkedIn auch immer wieder Follower bereinigt. Und es haben ja einige Menschen auf LinkedIn sehr, sehr viele Follower, also bis in die Zehntausenden verloren über Nacht. Was für mich nochmal so ein Zeichen war, den Followern würde ich nicht die größte Relevanz zusprechen. Engagement würde ich eine große Relevanz zusprechen, weil Kommentare auf LinkedIn sind ja schlussendlich auch das, was uns mehr Sichtbarkeit bringt und im idealen Fall relevante Sichtbarkeit. Also, dass die Menschen, die wir auch wirklich erreichen wollen und nicht irgendwelche willkürlichen Menschen, auf uns und unseren Content aufmerksam werden. So. Für mich die eigentlich wichtigeren KPIs sind aber tatsächlich Offline-KPIs. Also sprich, es sei denn, ich bin Content Creator und InfluencerIn und verdiene mein Geld mit meinem Content auf LinkedIn, sollte das nicht meine endgültige KPI sein, auf die ich mich fokussiere, sondern LinkedIn ist ja ein Kanal, den ich nutze für etwas, was ich woanders erreichen möchte. Also die Produkte, die ich eigentlich verkaufe, die Dienstleistungen, die ich anbiete, vielleicht den Online-Kurs, den ich irgendwo habe. Je nachdem, was meine Produkte oder Dienstleistungen sind, finden die in der Regel außerhalb von LinkedIn statt. Und das vergessen ganz viele. Die fokussieren sich dann immer auf ihre LinkedIn-Metriken, wo ich immer denke, ja, okay, das ist wichtig einerseits natürlich, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob ich mit meinen Inhalten am Puls der Zeit bin. Aber wichtiger sind ja eigentlich die KPIs, die woanders stattfinden. So, was sind diese KPIs? Es gibt Menschen, die kommen zu mir und sagen, sie möchten gerne mehr Sichtbarkeit, relevante Sichtbarkeit in klassischen Medien und auf den Bühnen, die für sie relevant sind. Das heißt, der gesamte LinkedIn-Content zielt darauf ab, Presseveröffentlichungen zu generieren oder aber auf klassischen Bühnen zu stehen, um dann darüber 1:1 in den Austausch mit ihrer Zielgruppe zu gelangen. Andere kommen zu mir und sagen, ich möchte gerne neue Mitarbeitende auf uns aufmerksam machen. Das heißt, die Bewerbungen wären dann ein KPI, beziehungsweise die Anfragen, die ich dann entweder per direkter Nachricht oder per E-Mail oder auf sonst welchen Kanälen bekomme. Wieder andere kommen zu mir und sagen, ich möchte gerne, dass unser Unternehmen für die und die Produkte mehr Aufmerksamkeit bekommt. Da wären es dann Kundenanfragen. So, und meine persönliche Haupt-KPI ist, schafft es mein Content, dass wir Inbound-Anfragen bekommen für Kooperationen oder Zusammenarbeiten? Solange ich das schaffe, funktioniert mein LinkedIn-Content. Und solange ich es schaffe, diese Offline-Ziele über die Plattform zu erzielen, funktioniert für mich das, was ich da tue. Und das ist so ein bisschen auch diese Brücke, die meines Erachtens immer geschlagen werden muss oder gebaut werden muss. LinkedIn ist ein Kanal, Personal Branding ist ein Tool, was aber am Ende ein bestimmtes Ziel verfolgt. Und solange ich dieses Ziel, und dieses Ziel ist in der Regel, wie gesagt, nicht auf der Plattform selbst, sondern irgendwo anders, solange ich das erreiche, bin ich offensichtlich auch erfolgreich in dem, was ich rund um mein Personal Branding tue.
Finde ich total wichtig, weil ich glaube, dass diese Message schnell verloren gehen kann. Ne? Also gerade natürlich in einer Welt, die sehr, sehr zahlengetrieben ist, also wo wir Reichweitenzahlen, Engagementzahlen, immer alles, Followerzahlen, Wachstum, Auswertungen, immer alles direkt natürlich vor der Nase haben. Ne? Also es ist sehr, sehr verlockend, das, was wir machen an plattformgebundenen Zahlen eigentlich zu messen, ne? Und wirklich dann zu sagen, so, ich bin erfolgreich auf LinkedIn, wenn ich vielleicht mehr Likes habe als der oder die andere Creator oder Führungskraft oder selber merke, dass ich wachse oder nicht. Aber ich finde das total wichtig, was du sagst. Also was ist mein eigentliches Ziel überhaupt? Ne? Also worauf zahlt LinkedIn ein, außer ich verdiene damit mein Geld? Ne? Aber es tun die allerwenigsten. Also wo möchte ich eigentlich hin? Und merke ich, dass es darauf eine Wirkung hat. Und was ich auch spannend finde, ist natürlich auch zu merken. Und ich finde, das zeigt sich in dem, wie du auch über LinkedIn und über Personal Branding sprichst, schon sehr, sehr gut. Es ist natürlich nie eine Plattform, die einfach standalone funktioniert. Also Personal Branding ist etwas sehr Vernetztes. Ne? Wir finden vielleicht dann auf Bühnen statt oder auf Events, treffen uns irgendwo oder haben über vielleicht auch noch andere inhaltlichen Formate, die wir haben, ne, Magazine oder Podcast oder wie auch immer, natürlich wiederum irgendwo eine gewisse Reichweite und können Menschen erreichen. Also auch wie denken wir das so ein bisschen miteinander vernetzt, finde ich eine total spannende Frage, um es nicht nur isoliert auf eine Plattform letztlich auch zu konzentrieren.
Und ich hatte letztens tatsächlich einen Aha-Moment. Ich war auf einer Veranstaltung und auf dieser Veranstaltung habe ich sehr, sehr viele bekannte Gesichter getroffen. Und im Nachgang habe ich so ein bisschen reflektiert, dass an dem Abend praktisch meine gesamte LinkedIn-Bubble vor Ort war, ich aber niemand Neues kennengelernt habe. Und da ist dann auch so ein bisschen die Frage, okay, reicht das, wenn ich mich in dieser einen Bubble bewege oder ist die irgendwann saturiert? Wie schaffe ich es dann, aus dieser Bubble rauszukommen und wieder neue Menschen oder auch neue Impulse kennenzulernen? Und da ist dann auch wieder so ein bisschen im Grunde genommen deutlich geworden, dass es für mich persönlich nicht ausreicht, nur in diesem einen Bubble-Gedanken aktiv zu sein, sondern dass ich auch immer wieder schauen muss, okay, wie komme ich denn da raus oder ne, wie kriege ich denn wieder neue Kontakte oder neue Impulse? Natürlich können diese Menschen aus meiner Bubble mich auch weiterempfehlen oder können mich bei anderen Menschen ins Gespräch bringen. Aber an dem Abend war es wirklich so, okay, krass, ich kenne wirklich sehr, sehr viele Menschen, die hier sind und habe das erste Mal seit langem das Gefühl gehabt, ich bin nach Hause gegangen und habe niemand Neues kennengelernt. Und das war dann auch so für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche mal wieder neue Impulse, neue Menschen, ich muss mal irgendwo ganz anders hingehen. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wir bewegen uns immer in diesen Bubbles und wir müssen auch immer wieder versuchen, aus diesen Bubbles auszubrechen, in neue Kreise reinzukommen, neue frische Gedanken und Impulse zu bekommen und auch neue Menschen kennenzulernen. Und nur so wachsen wir dann im Prinzip auch stetig und sukzessive weiter.
Auch wiederum ein total wichtiger Impuls, weil auch hier wieder, ich finde, ob das jetzt Instagram ist oder LinkedIn oder irgendeine andere Plattform, you name it, wir bekommen ja irgendwann das Gefühl, das, was wir da sehen, ist die Welt. Ne? Also wir sind in unserer Blase und sehen die gleichen Menschen und irgendwann setzt sich auch so ein Gewohnheitseffekt ein, so, ah ja, man sieht sich immer mal wieder und genauso wie du gesagt hast, wird zu ähnlichen Events dann eingeladen und hat so das Gefühl, das ist dann auf einmal die XY-Welt, ne? Die Nachhaltigkeitswelt oder die Future of Work-Welt oder die Female Leadership-Welt, you name it. Dabei ist es nicht so, ne? Ich finde, gerade wenn man mal, und das darf man auch mal tun, mal wirklich mit Leuten spricht, die im Zweifel überhaupt nichts mit LinkedIn zu tun haben oder sehr, sehr wenig mit LinkedIn zu tun haben, ne? Da mal zu fragen, so, wen schaust du dir an? Wer inspiriert dich? Mit wem hast du zu tun? Meistens merkt man dann schon, wie groß die Welt auch außerhalb von LinkedIn ist. Deswegen, ich find's total wichtig, auch diese Bubble immer mal wieder zu durchbrechen und zu gucken, so wie komme ich mit Menschen in Austausch? Sowohl natürlich auf digitalen Plattformen, ne? Das kann ja bei LinkedIn genauso gut sein. Also ob wir einfach mal schauen, komme ich irgendwie nochmal zu ganz anderem Content? Zum Beispiel, ich finde, wenn man mal so Hashtags zum Beispiel sucht, ne, kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Vielleicht hast du auch noch ein paar Tipps, aber ich finde, wenn ich so weiß, ich will was mit Nachhaltigkeit mir anschauen, ne, vielleicht Sustainability bei den Hashtags mal einzugeben, zu gucken, wer taucht denn dann noch so auf, finde ich eine ganz gute Möglichkeit oder halt wirklich mal zu ganz anderen Events auch zu gehen, ne, nicht nur den erstbesten Einladungen zu folgen. Und mich bringt es zu einem Punkt, den ich so im Sinn habe, gerade wenn ich auch an Personal Branding denke, und ich bin mal gespannt, wie du dazu stehst, ist so diese Frage des Schein versus Sein. Also wie sehr bauen wir uns eine Scheinwelt auf durch Inhalte, die wir natürlich wohl überlegt designen und wohl überlegt nach außen kommunizieren? Bis wohin ist das auch gut und förderlich, weil ich würde gar nicht sagen, dass das nur schlecht sein muss, weil wir alle verfolgen ja Ziele. Dementsprechend so einen gewissen Schein werden wir immer aufbauen, glaube ich. Aber bis wohin ist das förderlich? Wie merken wir auch, wo es nicht mehr förderlich ist? Und was sind vielleicht aber auch die Risiken davon? Es sind jetzt viele, viele Fragen, deswegen beginnen wir mal mit Schein versus Sein. So wie blickst du auf Schein versus Sein, wenn du jetzt an Personal Branding denkst?
Oh, das ist eine sehr, sehr spannende und sehr komplexe Thematik. Ich habe vor ein paar Monaten mal einen Begriff in einem Post verwendet, der auch teilweise für Schmunzler gesorgt hat, Showfluencer. Und ich definiere diese Gruppe von Menschen so, das sind Menschen, die haben verstanden, wie Social Media funktioniert. Die haben verstanden, wie die Dynamiken von Algorithmen funktionieren, ohne den Algorithmus hundertprozentig zu verstehen. Das können wir alle nicht. Das kann im Prinzip nur LinkedIn oder halt Instagram oder je nachdem, auf welcher Plattform wir unterwegs sind. Aber Menschen, die verstanden haben, wie Dynamiken auf Social Media funktionieren, die verstanden haben, wie sie clevere Prompts schreiben können und die dann im Grunde eine Sichtbarkeit aufbauen, die nicht zwingend auf irgendeiner Form von Expertise, Know-how, praktischer Erfahrung oder Ähnlichem basiert. Und das ist aus meiner Perspektive etwas, was auf LinkedIn mit Sicherheit mehr passiert, als wir das vielleicht im Alltag so wahrnehmen. Ich sehe das immer punktuell bei Menschen, wo ich manchmal dann auch denke, okay, interessant, dass du jetzt dazu was schreibst. Also worauf basiert dieser Inhalt oder dieses Wissen oder dieses Know-how? Es kommt ja auch mal so ein bisschen darauf an, wie man es transportiert und wie man es kommuniziert. Aber schlussendlich gibt es Menschen, die bauen sich Sichtbarkeit auf, die nicht zwingend auf Wissen, Expertise oder praktischer Erfahrung existiert oder besteht. Und da sehe ich dann die Gefahr, dass die sich eine Scheinwelt zusammenstellen, die dann aber in der Realität wie ein Kartenhaus zusammenfällt. So, jetzt ist natürlich dann die Problematik, an welcher Stelle fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Ich erlebe es zum Beispiel tatsächlich, dass Menschen zu mir kommen und sagen, Christina, ich habe in der Vergangenheit jetzt mit einem oder einer vermeintlichen Personal Branding Expertin zusammengearbeitet und am Ende ist dabei nichts rausgekommen. Können wir das irgendwie retten? Und das ist so ein klassisches Beispiel, wo eben jemanden gesucht hat mit einer Expertise. Diese Person hatte diese Expertise scheinbar über ihren Content auf Social Media nach draußen kommuniziert. Und dann ist aber im Endeffekt dabei rausgekommen, dass diese Expertise nicht vorhanden ist. Zumindest nicht in dem Maß, wie es eben auf Social Media dargestellt wurde. Und das ist ein Thema, was ich wirklich sehr gefährlich finde. Und was man natürlich dann noch in viele weitere Bereiche ausweiten kann. Also ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es mehr solcher Menschen gibt, die eben wissen, wie sie AI für sich nutzen können, um Content zu erstellen und die eben wissen, wie die Dynamik auf Social Media erstellt, führen wir dann Gespräche nur noch unter ScheinexpertInnen? Und wie können wir differenzieren zwischen den echten Diskussionen und den unechten Diskussionen? Und was hat das dann eigentlich auch für Auswirkungen beispielsweise auf unsere Wirtschaft? Wenn da lauter ScheinexpertInnen plötzlich in Beratungen reingehen oder in Workshops oder in Trainings und dann ihr Halbwissen weitergeben, finde ich extrem schwierig, das Thema. Und das ist tatsächlich etwas, was ich als sehr gefährlich auf Social Media einstufe. Das kann man in verschiedenste Themenbereiche runterbrechen. Aber schlussendlich müssen wir Menschen, wir UserInnen auch lernen, bewusst mit den Inhalten umzugehen. Und ich meine, es geht ja so weit wie bis Fake News, ne? Also es gibt Menschen, die können auch nicht unterscheiden und differenzieren, was jetzt eigentlich echt und was ist nicht echt. Und das kannst du in jedem Themenbereich oder in jedem Themenbereich übertragen. Wir müssen wirklich uns bewusst damit auseinandersetzen, dass es Menschen gibt, die vortäuschen, etwas zu sein oder etwas zu können, was sie aber nicht können und nicht sind. Und wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie wir auch damit umgehen, wie wir auch lernen zu differenzieren, wie wir vielleicht auch lernen, kritische Fragen zu stellen oder kritisch zu diskutieren, um dann wirklich herauszukitzeln, okay, da hat jemand Expertise, ja oder nein. Und Expertise heißt für mich nicht, dass ich 20 Jahre in einem Themenfeld gearbeitet haben muss. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Aber wenn ich zum Beispiel als krassestes Beispiel mich als Chirurg irgendwo positioniere und präsentiere und dann werde ich wirklich an einen OP-Tisch gestellt und habe aber eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wie das funktioniert, dann kann das fatale Folgen haben. Das ist in anderen Themenbereichen nicht so krass. Aber schlussendlich ist das für mich immer das plakativste Beispiel. Möchte ich von einem Fake-Chirurgen operiert werden oder von einem echten? Und das ist ein riesengroßes Thema. Und es ist komplex, weil man kann nicht immer die Unterscheidungen treffen und man sieht es nicht immer sofort. Aber bewusster Umgang mit Social Media wird meines Erachtens immer wichtiger.
Und ich finde deine Punkte total gut, weil mich hat es gerade auch nochmal so dahin gebracht, nachzudenken, wie kritisch empfinde ich denn eigentlich die Nachfragen, ne? Oder auch das Herausfordern von Expertise auch bei LinkedIn. Und zum Teil, finde ich, ist das eigentlich gar nicht vorhanden. Ne? Also es ist sehr, sehr viel zustimmender Inhalt, was ja auch erstmal wertschätzend sein kann, ne? Aber wo man auch so das Gefühl hat, okay, gerade so in Zeiten von KI, vieles ist dann auch einfach nur ganz, ganz schnell irgendwie mal hingeschrieben, um dann wieder einen Kommentar dazulassen, der vielleicht für Sichtbarkeit sorgt, ne? Und weniger für so einen kritischen Austausch. Das finde ich auch schon bedenklich. Und gleichzeitig dachte ich mir, wenn ich jetzt mich so in die Schuhe einer Zuhörerin, eines Zuhörers hineinversetze und mal davon ausgehe, das sind ExpertInnen. Ne? Also hier hört jemand zu mit Expertise, aber eher mit Zurückhaltung, wie zeige ich die? Und ich fühle mich vielleicht sogar, ich würde mal sagen, ich fühle mich sogar vielleicht so ein bisschen mehr zurückhalten, weil ich das Gefühl habe, da sind doch einerseits schon so viele draußen und zum Zweiten will ich auch nicht als Blender oder Blenderin wirken, ne? Also irgendwo nach draußen mich neben den Showfluencern stellen mit ähnlichem Content und im Zweifel auch noch riskieren, dass ich auch noch dieses Tag eines Showfluencers bekomme, weil das bin ich ja überhaupt nicht, ich habe ja Expertise. Was kann ich denn tun aus deiner Sicht? Hast du da Ideen, was ich tun kann, wenn ich wirklich Expertise habe, wie ich die gerade in Zeiten von KI, und da wird es ja komplex, ne, wie ich die zeigen kann. Also, dass Menschen wirklich verstehen, das ist nicht Schein, sondern da ist was dahinter. Ne? Und die Person hat wirklich Expertise. Wie kann man das zeigen?
Indem man überhaupt erstmal aktiv ist. Und es gibt ja, genauso wie es Showfluencer gibt auf Social Media, gibt es ja auch die wirklichen Expertinnen. Ich glaube, eine große Differenzierung muss auch stattfinden in der Art und Weise, wie wir Content machen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt so bestimmte Formate, die gerne verwendet werden. Und ich gebe natürlich meinen KundInnen auch diese Formate an die Hand für den Einstieg, weil das eben so Formate sind, die sehr gut funktionieren. Immer mit dem Hinweis, bitte versucht aber auch euren eigenen Stil damit reinzubringen und nicht nur diese typischen Standardformate zu verwenden, weil ihr euch sonst auf Dauer nicht unterscheidet von anderen. So. Und bei Menschen, die wirklich Expertise ohne Ende mitbringen, merke ich immer, dass sie versuchen, diese Expertise auf Teufel komm raus in jeden Post reinzuquetschen. Das funktioniert nicht. Social Media muss immer auch ein bisschen unterhaltsam sein. Und ich glaube, dass da ganz wichtig ist, diese Brücke zu bauen zwischen den fachlichen Inhalten, die ich transportieren möchte, immer mit auch einem bisschen unterhaltsamen Faktor oder mit einer persönlichen Note. Und persönlich heißt nicht privat, das heißt ja auch nicht Private Branding, sondern Personal Branding, also so persönliche Learnings, persönliche Einschätzungen. Ich weiß noch, als ich mit LinkedIn so richtig angefangen habe, 2015, da bestand LinkedIn aus reinem Fachcontent. Wir haben sehr viel Content Curation gemacht, also wir haben uns Studien und wissenschaftliche Ausarbeitungen hervorgenommen und haben die dann sozusagen durch die Brille eines Experten oder einer Expertin zusammengefasst. Wir haben sie snackable gemacht, wie es so schön heißt, also wir haben so die wichtigsten Elemente rausgegriffen und haben dann die persönliche Meinung oder die persönliche Empfehlung oder ne, das persönliche Learning der jeweiligen Person damit einfließen lassen. Fotos, Bilder, Infografiken, das gab's da alles nicht. Man hat vielleicht mal eine Infografik aus einer Studie rauskopiert und die als Visual benutzt. Aber es ging schlussendlich immer um den fachlichen Austausch unter Fachleuten einer Branche. Und damals waren die Netzwerke auch nicht Zehntausende von Followern oder Kontakten groß, sondern da war das dann mal so 2000 Kontakte oder 3000 Kontakte. Follower gab's damals auch noch nicht. Und es ging um diesen fachlichen Austausch und ich glaube, dass Menschen, die wirklich sehr viel Expertise mitbringen, auch noch so ein bisschen diese Art von Content bevorzugen würden. Das Problem ist nur, diese Art von Content, die fliegt auf LinkedIn nicht oder generell auf Social Media. Die ist zu trocken, die ist zu sachlich, zu fachlich und ich als Kommentator weiß auch teilweise gar nicht, was soll ich denn darauf kommentieren. Und da gebe ich dann immer als Hinweis, wenn du deine fachliche Expertise zeigen möchtest, dann versuch die so ein bisschen sociable zu machen, also so, dass sie eben auf LinkedIn funktioniert oder auf Instagram oder auf TikTok oder welche Plattform auch immer du für dich auserwählst. Aber du kannst auch durch spielerische Inhalte oder durch ein bisschen, sag ich mal, unterhaltsamere Inhalte dein Know-how transportieren. Weil sobald du eine persönliche Perspektive da reinbringst, kannst du ja auch zeigen, okay, ich habe wirklich verstanden, worum es in dem Thema geht und ich habe eine eigene Meinung dazu. Gar nichts zu machen, ist halt immer die schlechteste Alternative. Und Wenn ich jetzt Menschen habe, die zum Beispiel auch ein bisschen genervt sind von LinkedIn, weil es ihnen dann zu viel Show ist und zu wenig Sein und Fachliches, dann gebe ich immer nur als Feedback, naja, wenn wir uns jetzt, wir ExpertInnen, uns von der Plattform zurückziehen, dann bleibt es halt wirklich ein Schlagabtausch unter ShowfluencerInnen und das kann es halt auch nicht sein, dafür ist die Plattform einfach zu gut. Aber die müssen wirklich diese Brücke schlagen können zwischen Fach und Unterhaltung. Und ich glaube, das ist das, was den meisten Menschen echt schwerfällt, aus diesem, ich will aber mein Wissen da reinbringen, aus diesem Modus rauszukommen. Und das bedarf dann ein bisschen Übung, das bedarf dann auch so ein bisschen guten Zuspruch. Und gut, dafür gibt es ja dann auch Menschen wie mich, die dann wirklich wie so ein Engelchen auf der Schulter sitzen und sagen, ja, mach das mal genau so und jetzt packst du da nochmal eine persönliche Anekdote rein und dann wird es ein bisschen unterhaltsamer und menschlicher und emotionaler und dann funktioniert das auch.
Ich dachte gerade so, ich hab probiert, aus dem, was du gesagt hast, so eine kleine Formel zu entwerfen. Und vielleicht, Christina, vielleicht hast du ja sowieso schon so eine Formel im Kopf, falls das nicht Betriebsgeheimnis ist. Was ich mitgenommen habe, und ich habe auch mal überlegt, wie mache ich das, und ich finde, das trifft eigentlich ganz gut zu. Das eine ist snackable, finde ich einen sehr, sehr guten Hinweis. Ne? Snackable bedeutet, schnapp dir nicht eine ganze Studie und probier die in einem Post zu packen, sondern überleg dir, was ist ein kleiner, relevanter Auszug eines Modells, einer Studie, eines, was auch immer, ne? Also eines wirklich vielleicht schwierigen inhaltlichen Themas, ein kleiner relevanter Ausschnitt, ne? Finde ich, ist oft genug. Dann finde ich, hast du gemeint, persönliche Meinung fand ich total spannend, ne? Weil am Ende des Tages geht es ja einerseits um die Fachlichkeit, also wie kann ich die Fachlichkeit dieses Snackable-Contents so ein bisschen rausstellen. Aber, und ich kann mir vorstellen, dass da ja dann vielleicht genau dieses mehr Sein als Schein rüberkommt, wenn ich meine differenzierte Meinung dazu irgendwie kurz und knapp tatsächlich herausgehoben bekomme. Weil wenn es einfach nur so ist, so hey, ich bekomme es irgendwie hin, snackable die Studie darzustellen, so dann habe ich da nicht wirklich eine Position zu, ne? Und es kriegt jeder hin, es kriegt KI heutzutage auch super gut hin. Aber wenn man wirklich merkt, so, da steckt eine Haltung dahinter, da steckt eine Perspektive dahinter, da steckt nochmal eine differenzierte, wirklich eine differenzierte Betrachtung dahinter. Ich glaube, das ist heute mit die größte Expertise, die wir so zeigen könnten. Ne? Und ich glaube, das für sich nochmal so mitzunehmen, finde ich einen super, super, super guten Punkt.
Absolut. Du hast nach einer Formel gefragt. Ich schreibe tatsächlich auch einen LinkedIn-Newsletter, den Personal Branding Blueprint. Und ich habe vorgestern über das Thema CEO-Kommunikation im Mittelstand geschrieben und eine Art Formel damit reingebracht, nämlich Branchenexpertise plus die Themen des Unternehmens plus Persönlichkeit. Das ist das, was für mich CEO-Kommunikation ausmacht. Und die Branchenexpertise, die habe ich ja im Prinzip als Führungskraft im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn erlernt. Dann habe ich eben die Themen meines Unternehmens, die Ziele meines Unternehmens und daraus abgeleitet die Themen und meine Persönlichkeit. Und was bei Persönlichkeit auch immer noch mal sehr wichtig ist, du kannst ja beispielsweise drei Menschen aus einer Branche nebeneinander setzen und ihnen dieselbe Frage stellen. Nun haben diese drei Menschen vielleicht branchentechnisch eine ähnliche Expertise, ihre Unternehmen sind vielleicht auch ähnlich gepolt, sodass sie ähnliche Ziele haben, aber alle drei haben einen anderen Werdegang, eine andere Laufbahn, andere Erfahrungen gemacht, sowohl beruflich wie auch privat. Das alles prägt uns und das alles fließt natürlich auch in unsere Antworten mit ein, in unser Einschätzungsvermögen, wie wir Themen angehen, wie wir auf Ziele hinarbeiten. Und das ist dann im Prinzip das, wo du zu derselben Frage drei unterschiedliche Varianten einer Antwort bekommst. Das Fachliche baut vielleicht auf denselben Studien oder denselben Trends und denselben Themen. Die Ziele des Unternehmens, die variieren dann schon so ein bisschen. Was aber auf jeden Fall unterschiedlich sein wird, ist die persönliche Einschätzung beziehungsweise die persönliche Meinung auf Basis dessen, was ich so im Leben erlebt habe. Und das ist meiner Meinung nach das, was am besten funktioniert, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt. Was ist eigentlich das, was ich aus diesen ganzen Themen und aus diesen ganzen Trends und aus den ganzen Entwicklungen, was ich daraus mache und wie ich das interpretiere und was ich dafür auch für Handlungsempfehlungen weitergebe? Und wenn ich mir jetzt meinen Fachbereich Personal Branding angucke, oder wird so viel Schindluder getrieben, dass ich teilweise auch wirklich sehr kritischen Content mache. Und zwar kritisiere ich meine eigene Disziplin und wie in dieser Disziplin gearbeitet und was da auch für Tipps und Empfehlungen gegeben werden. Und damit zeige ich ja auch, dass ich mich wirklich mit diesem Thema und mit dieser Disziplin befasse im Alltag. Und ich kann es auch immer mit praktischen Beispielen untermauern. Ich kann auch immer Learnings aus den letzten Tagen, aus den letzten Wochen mit einfließen lassen. Und das ist das Beste, was du an Expertise zeigen kannst, wenn du praktische Beispiele aus deinem Alltag mit einfließen lässt und eben mit einer persönlichen Meinung das Ganze noch untermauerst. Mehr brauchst du dann eigentlich nicht.
Dann wird es halt wirklich differenziert, ne? Und man zeigt halt wirklich so, du bist jetzt nicht nur Wiederkäuer von irgendwelchen Tipps und Tricks, die du irgendwo findest, also, sondern du hast wirklich einen eigenen Blick. Und ich finde, meistens merkt man den tatsächlich auch. Bin mal gespannt, ob du das auch so siehst, wenn man nicht nur immer für etwas ist, sondern tatsächlich irgendwie sich auch mal gegen etwas positioniert, ne? Also wohin grenze ich mich auch ab? Ich finde, ich habe irgendwo mal einen Spruch gehört, das ist jetzt nicht nur für Personal Branding, ne, irgendwie auch so, ich glaube, so Kontext Stressmanagement und irgendwo auch Beziehungsmanagement zu anderen Menschen. Wenn wir uns abgrenzen mit den Grenzen, die wir setzen, sind wir oft erst erkennbar für andere Menschen, ne? Also wenn es keine Grenzen gibt, die wir zeigen, so, dann wären wir irgendwie auch so ein bisschen fluffy, ne? Und ich glaube, das sich auch zu Herzen zu nehmen, also wo setze ich auch mal eine Grenze und wo kommuniziere ich die auch mal, auch wenn es sich vielleicht in den ersten Schritten so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen, ja, vielleicht auch unsicher anfühlt, oh, mache ich mir da vielleicht Feinde mit? Kann ja irgendwo auch mal sein. Gibt es da Reibung? Gibt es da einen Shitstorm? All das sind ja auch Ängste und Zweifel, die vielleicht gerade am Anfang auch kommen können. Ist das, glaube ich, ein total, total wichtiger Schritt. Und um es vielleicht für heute auch mal so abzubinden, wenn wir jetzt, mal angenommen, wir hätten jetzt eine Person dann doch so ein bisschen so angestiftet zu sagen, so, ich fühle mich motiviert, ich habe Expertise, ich weiß, wohin mein Unternehmen möchte und ich habe vielleicht auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, was so eine persönliche Note ist, die ich reinbringen kann, ne? Was, welche Haltung, welche Werte ich rüberbringen möchte. Und trotzdem gibt es da so ein paar Ängste und Zweifel und Unsicherheiten, die mich zurückhalten, dann doch den ersten Post zu machen oder dran zu bleiben oder immer mal wieder irgendwo auch was zu teilen. Wie geht man damit um, mit dieser Unsicherheit, sich irgendwo auch darzustellen? Für viele ist es ja doch wirklich irgendwo auch ungewohnt, das zu tun, wenn man es auch noch nie getan hat, ne? Was würdest du da, hast du da irgendwie einen Tipp oder wie gehst du so damit um, wenn du es bei deinen Klienten vielleicht irgendwo auch mitbekommst?
Das passiert sehr, sehr oft. Ich glaube, das ist etwas, was ich deinen ZuhörerInnen gerne mit auf den Weg geben möchte. Sehr, sehr, die große Mehrheit der Menschen, die ich kennenlernen durfte in den vergangenen Jahren, sind eher skeptisch und zurückhaltend und machen sich unglaublich viele Gedanken darüber, was sie wann, wie, wo sagen oder posten könnten und was das für eine Folge haben könnte. Ich glaube, dass das sehr gut und sehr gesund ist. Es gibt natürlich auch immer Menschen, die sagen, oh, nee, das ist mir egal, ich mache das jetzt einfach. Aber das ist meiner Erfahrung nach eher die Minderheit. Die große Mehrheit macht sich sehr viele Gedanken, oftmals auch Gedanken, die sich dann im Nachhinein als völlig unnötig beweisen oder zeigen. Was in so einem Kontext meines Erachtens der wichtige erste Schritt ist, sich überhaupt einmal Gedanken zu machen, warum möchte ich denn überhaupt sichtbar werden? Also ganz klassisch diese Frage nach dem Warum und sich dann Sparringspartner zu suchen. Und das kann jemand sein wie ich oder wie wir, die das eben professionell begleiten. Das kann aber auch jemand sein aus dem eigenen Bekannten- oder Freundeskreis, der oder die vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, sichtbarer zu werden, dass man sich im Prinzip einen Sichtbarkeitsbuddy sucht. Das kann sehr gut helfen und sehr gut funktionieren. Und dann sich einmal grundlegend Gedanken darüber macht, okay, warum möchte ich eigentlich sichtbar werden? Also was ist mein Ziel damit? Was sind meine Themen und wen möchte ich erreichen? Und auf dieses wen möchte ich erreichen, zahlt im Prinzip auch das ein, was du eben gesagt hast. Ich fand es so schön, dass du das Wort fluffy genutzt hast, weil ich unterscheide auch immer sehr stark zwischen fluffy Content und wirklich gezieltem Content. Also Wenn du anfängst, dich abzugrenzen, erreichst du meistens deine Zielgruppe besser und schneller, als wenn du immer versuchst, für die große Masse was zu schreiben. Weil da fühlen sich dann vielleicht alle angesprochen, aber vielleicht auch wieder niemand. Das heißt ganz klar, dass du dir einmal Gedanken darüber machst, wen möchtest du erreichen? Mit wem möchtest du in den Austausch kommen? Von wem möchtest du gerne gesehen oder überhaupt erstmal entdeckt oder bemerkt werden? Weil für diese Menschen solltest du Inhalte machen. Nicht für alle, nicht für die breite Masse. Nicht einfach, um Follower zu sammeln auf Social Media, sondern wirklich, um eine bestimmte Gruppe oder zwei Gruppen von Menschen zu erreichen. Und dafür musst du dich einmal mit der Zielgruppe beschäftigt haben und musst auch verstehen, wie du deine Themen so kommunizieren kannst, dass du genau diese Menschen erreichst. Also wenn ich das jetzt auf mich übertrage, ich habe 2015 auf 2016 angefangen, LinkedIn aktiver zu nutzen. Ich war bis zu dem Zeitpunkt immer die Frau hinter den Kulissen und bin damals zum ersten Mal auch vor die Kulisse getreten, also vor den Vorhang. Und mir ist es am Anfang auch schwer gefallen, zum Beispiel Fotos von mir selber auf LinkedIn zu posten. Also ich bin auch bis heute nicht der Typ Mensch, der sich jeden Tag auf Social Media sehen muss. Ich weiß aber um die Dynamik von Fotos. Ich weiß, dass die einfach funktionieren. Und ich möchte ja, dass meine Inhalte gesehen werden. Sonst würde ich mir ja nicht die Mühe machen und den ganzen Content schreiben. Das heißt, natürlich nutze ich dann auch Fotos von mir, damit ich eben eine gewisse Reichweite bekomme. Mit der Einschränkung, dass ich aktuell beispielsweise sehr viel nur Text-Content mache und der mittlerweile auch richtig gut funktioniert. Also auch da immer mal ein bisschen rumexperimentieren. Aber schlussendlich geht es immer darum, wen ich erreichen möchte und wie ich meine Themen dann so verpacken kann, auf welchen Kanälen, mit welchen Botschaften, dass ich diese Menschen erreiche. Weil ich sage immer ganz gerne, wenn ich jeden Tag auf LinkedIn poste und keiner liest meinen Content und keiner kommentiert und interagiert mit mir, dann ist das so ein bisschen wie, wenn ich zu einer Party einlade und keiner kommt. Ich bin alleine mit mir im Gespräch. Und deswegen, die Zielgruppe ist am Ende, wenn man es wirklich ernst meint mit Personal Branding und mit einer strategischen Kommunikation und einer strategischen Sichtbarkeit, ist die Zielgruppe wichtiger als das, was ich am Ende erreichen möchte. Weil ich will ja diese Menschen erreichen, um mit denen dann gemeinsam ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und dafür muss ich eben auch wissen, wen ich ansprechen möchte.
Total gut. Und ich hatte jetzt auch gerade überlegt, ne, wenn ich jetzt loslegen würde, weil du auch meintest, es ist wichtig, dass ich die Zielgruppe erreiche. Ne? Es ist wichtig, dass meine Botschaften die Zielgruppe erreichen. Und vielleicht tatsächlich habe ich Sparringspartner, Sparringspartnerinnen, wo auch ein Austausch stattfindet. Und gleichzeitig kann es ja super spannend sein für sich selber, wirklich, wenn ich jetzt mal so überlege, wie könnte ich mir so einen gewissen Rahmen geben, um für mich mit zu experimentieren. Ne? Würdest du sagen, gibt es so einen Zeitrahmen, gibt es eine Frequenz, wo du sagen würdest, für Menschen, die jetzt irgendwie neu beginnen, das macht irgendwie Sinn, mal so loszulegen. Ne? Ich denke an sowas wie, mach mal 3 Monate irgendwie einmal die Woche, guck mal, was passiert oder so. Ne? Also was ist so deine Empfehlung? Wie kann man, wenn man jetzt mal so loslegen würde und mal so wirklich die Resonanz sich anschauen möchte, aber gleichzeitig sich auch mal die Chance geben möchte, dass was entstehen kann? Was ist da so dein Tipp?
Also 3 Monate wäre so das absolute Minimum. Wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, sind die ersten 3 Monate immer so ein bisschen die Testphase, also wirklich Trial and Error. Unterschiedliche Formate, mal mit Foto, mal ohne, mal eine Umfrage, mal ein längerer Text, mal ein kürzerer Text, mal mit Hashtags, mal ohne Hashtags, mal mit einem Foto, mal mit einer Infografik, mal mit einem Karussell, also mit mehreren Visuals hintereinander. Also wir probieren da einfach verschiedene Sachen aus, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was schaut sich denn dein Netzwerk überhaupt an? Und im ersten Schritt erreichst du ja nicht mal unbedingt deine primäre Zielgruppe, sondern du erreichst ja erstmal nur dein existierendes Netzwerk. Das heißt, die musst du irgendwie mit auf die Reise nehmen und abholen. Dann probieren wir unterschiedliche Tage aus, unterschiedliche Zeiten und schauen mal so ein bisschen, okay, was ist denn in dem Kontext das, was bei dir funktioniert? Ein Post pro Woche ist so das Minimum, wer es ernst meint. Meiner Erfahrung nach laufen am besten immer die Menschen oder läuft der Content am besten, der 2 Posts pro Woche macht. Das schafft aber vielleicht auch nicht jeder. Also einer ist immer so das Minimum. Worauf wir aber einen ganz großen Fokus legen und den legen wir auch immer mehr im Kontext Showfluencer, sind Kommentare. Kommentatoren sind auf LinkedIn die mächtigsten Menschen. Sind nicht die, die Content posten, sondern die, die kommentieren, weil die, die Content posten, die laden zu einer Diskussion ein, indem sie einen Post veröffentlichen. Aber nur, wenn Menschen darauf kommentieren, bekommt ein Post ja wirklich Sichtbarkeit. Und das ist im Grunde genommen etwas, was immer noch sehr viele Menschen nicht auf dem Schirm haben oder zu sehr vernachlässigen. Die fokussieren sich immer auf ihren eigenen Content, aber weniger darauf, dass sie eben auch bei anderen Menschen kommentieren. Und durch Kommentare kannst du ja auch aus deiner Bubble ausbrechen, indem du bei neuen Leuten kommentierst. Und wenn du bei jemand anderem kommentierst, gibst du dem Post Sichtbarkeit. Das heißt, du tust dieser Person einen riesengroßen Gefallen mit einem Kommentar. Dieser Gefallen könnte durchaus zurückgegeben werden. Das heißt, auch da, dieser Netzwerkgedanke bei Social Media ist immer dieses Geben und Nehmen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich irgendwas nach draußen sende. Wenn ich 100.000 Follower auf LinkedIn habe, und das haben ja nicht sehr viele Menschen in Deutschland, dann kann ich senden und dann kann ich immer davon ausgehen, dass das genug Menschen sehen werden, als dass da auch was passiert. Wenn ich aber 2000 Kontakte oder 2000 FollowerInnen habe, dann habe ich noch eine sehr kleine Schnittmenge für Social Media, dass ich da wirklich auch großen Buzz erzeugen kann mit jedem Post. Das heißt, da kommt es auf Kontinuität an. Es kommt darauf an, dass ich immer wieder auftauche. Hier mal ein Kommentar, da mal ein Kommentar, hier mal ein Post, dann vielleicht mal ein Vortrag auf der Bühne oder ein persönliches Treffen bei einer Veranstaltung, dann vielleicht mal eine Presseveröffentlichung, dann wieder ein Post, wieder ein Kommentar. Das ist das, was nachhaltig bei Menschen im Kopf bleibt. Nicht der eine virale Post, der ist super, der bringt dir ganz viele Kontaktanfragen, ganz viele persönliche Nachrichten, die du dann alle beantworten musst, bei denen aber nicht unbedingt immer was bei rumkommt, was auf deine eigentlichen Ziele einzahlt, aber dieses kontinuierliche am Ball bleiben. Und dafür brauchst du halt Monate, mitunter Jahre, bis sich das wirklich gefestigt hat. Das ist das, was nachhaltig richtig gut funktioniert.
Super gut, und ich musste gerade auch so echt dran denken, dass gerade so dieses zusätzliche Kommentieren hat für den eigenen Prozess, glaube ich, auch wirklich eine ganz entscheidende Funktion, ne? Weil ich so auch merke, wenn wir uns auch Zeit nehmen, über andere Postings nachzudenken und eine differenzierte Meinung wiederum, ne, zu formulieren, übe ich mich natürlich auch darin, meine Meinung auszudrücken zu einem Thema, bekomme vielleicht irgendwo auch Input. Also einerseits werde ich natürlich sichtbar mit meiner Meinung, aber ich übe auch, meine eigene Meinung auszudrücken, ohne dass das jetzt ein originärer Posting von mir ist. Und trotzdem muss ja die Wirkung manchmal gar nicht so viel geringer sein als ein Posting, ne? Also wie viele Kommentare gibt es, die total abgefeiert werden, weil einfach die Meinung oder Perspektive oder Ergänzung so hilfreich ist, ne? Also das sehe ich auch total häufig. Deswegen finde ich das richtig, richtig gut, glaube ich, gerade für diejenigen, die sich da auch noch so ein bisschen rantasten, insbesondere, ne, mal so auszuprobieren, so selber in die Formulierung zu kommen, selber sich vielleicht irgendwo auch erstmal zu vernetzen und parallel den eigenen Content aufzubauen. Und mich motiviert es dazu, auch öfter mal wieder zu kommentieren, weil ich merke auch so nach 4 Jahren, irgendwann wird man dann auch ein bisschen müde, ob des Kommentierens. Aber ich stimme dir da 100%ig mit dazu, ne? Es gehört mit dazu. Und ich finde, vor allen Dingen, wenn man möchte, dass diese Plattform hochqualitativ bleibt, wirklich den Inhalt zu unterstützen, den man gut findet, ne? Über Kommentare. Und da die eigene, das ist ja auch immer dein Credo da, die eigene Verantwortung und den eigenen Einfluss nicht zu unterschätzen, ne? Durch den Kommentar, durch den Like, den wir setzen können, wie wir auch so eine Plattform mitgestalten können.
Wir sind die Plattform, wir gestalten die Plattform. Algorithmen reagieren auf Aktivitäten und wir sind die UserInnen, die die Aktivitäten vorgeben. Und für mich ist immer ganz klar, wenn jemand zu mir kommt und sich beklagt, dass LinkedIn, der Feed immer instagrammiger wird oder immer irrelevanter für mich wird, dann fragt jemand zurück, ja, was machst du denn dagegen? Ja, wieso, was mache ich denn dagegen? Das wird mir doch reingespielt. Ich so, nee, das wird dir reingespielt, weil du auf bestimmte Inhalte reagierst und kommentierst, auf andere Inhalte wiederum nicht. Das heißt, wenn du möchtest, dass fachliche Inhalte stärker auf LinkedIn gepusht werden, dann kannst du mit deinen Kommentaren dazu beitragen, dass diese Inhalte auch stärker gesehen werden. Und das ist vielleicht auch nochmal etwas, was ganz viele Menschen überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ich kann ja unter deinen Aktivitäten nachvollziehen, wo du auch alles vielleicht kommentiert hast oder was du geliked hast. Und das kann man ja auch wieder in beide Richtungen ausspielen, ne? Also ich kann mir ja auch ein Bild von dir machen, so, oh krass, ne? Hier bist du mit dabei und da diskutierst du mit und hier ist ja auch ein richtig wertvoller Kommentar. Oder aber ich sehe deine Kommentare, super, toller Post, richtig cool. Und da kann ich ja dann auch schon so ein bisschen nachvollziehen, so okay, so richtig was beigetragen zur Diskussion hast du auch nicht. Ne? Also auch da wieder dieses bewusste umgehen mit dem, wie wir uns auf LinkedIn bewegen, wie wir uns auf Social Media bewegen. Das macht sehr, sehr viel aus, einerseits für uns selbst, aber natürlich auch für jeden Betrachter von draußen, weil das im Grunde genommen auch die Meinung einer Person mitprägen kann, ob ich jetzt jemand bin, dem du folgen möchtest oder vielleicht eher nicht.
100%, Christina. Und ich finde, wir haben heute, glaube ich, ein bisschen was mitgegeben, sogar für die Menschen, die noch nicht so viel posten, aber vielleicht Lust drauf haben zu posten. Oder für die, die vielleicht auch nur ein bisschen durch die Plattform scrollen, aber vielleicht ein bisschen mehr beeinflussen möchten, was sie da lesen und vielleicht auch in Zukunft lesen. Es war aber auch allerhand für diejenigen, denke ich, mit dabei, die schon unterwegs sind und das, was sie machen, vielleicht noch ein bisschen professioneller machen wollen. Also in dem Sinne, vielen, vielen Dank für deine ganzen Geheimnisse, die du hier mal einmal gelüftet hast, die Formeln, die du mit uns geteilt hast. Ich könnte wahrscheinlich noch 3 Stunden mit dir weitersprechen und bestimmt wird noch mal eine zweite Einladung folgen, denn ich bin auch super gespannt, was du eigentlich zum Thema künstliche Intelligenz und Personal Branding so zu berichten hast. Ich glaube, da wird noch einiges passieren, aber vielleicht ist das nochmal ein gutes Thema für uns für die Zukunft.
Super gerne. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für die Einladung. Mir hat das Gespräch auch richtig viel Spaß gemacht mit dir.
Vielen, vielen Dank, Christina. Alles Gute für dich und dann bis ganz bald erstmal. Ciao, ciao. Das war auch schon wieder unser Leading Well Talk heute mit Christina Richter. Ja, Personal Branding ist aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, das können wir erstmal festhalten. Ich selbst habe vor 5 Jahren begonnen, mich etwas intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und merke rückblickend, welches wirksames Mittel es ist, um das eigene Netzwerk zu erweitern und auch die eigenen Themen in die Welt zu bringen. Ja, und vielleicht waren auch heute für dich ein paar Tipps mit dabei, für dich deinen ganz eigenen Weg auch mit Personal Branding zu finden, denn ich glaube, genau darum sollte es uns ganz besonders gehen. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann teils doch super, super gern mit Kolleginnen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du magst, schenk uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken und Impulse und auch Gespräche noch sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Workshops mit deinem Team oder einer Podcast-Kooperation, dann kannst du sehr, sehr gerne direkt mit uns Kontakt aufnehmen. Alle Infos zu Kontaktmöglichkeiten und zu unserer Arbeit findest du wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.